Guten Abend, liebe Geschwister, hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Wir studieren den Galaterbrief gemeinsam, dürfen uns durch die Verse gemeinsam durcharbeiten. Wir studieren nicht nur einen der ersten Briefe des Apostel Paulus, sondern ich meine einen auch der wichtigsten, legt die Grundlage für das Evangelium. Paulus erklärt nicht nur, warum er dieses Evangelium predigt, er erklärt auch nicht nur den Inhalt des Evangeliums, sondern gerade den Abschnitt, den wir gerade machen, er erklärt auch, woher er es hat. Und daher ist es etwas Besonderes, weil der Apostel Paulus selbst uns zeigt und sagt, woher er es hat. Ich möchte euch die Verse vorlesen, Galaterbrief, Kapitel 1, Ich muss aufpassen, weil ich 1. Johannesbrief und Galaterbrief und ich muss mal gucken, wo bin ich gerade? Das erfüllt mich sehr viel gerade in meinem Denken, beide Briefe, und ich muss immer gucken. Wir sind im Galaterbrief immer noch in Kapitel 1 ab Vers 11 und studieren die Verse 11 bis 24. Hier haben wir eine biografische Angabe vom Apostel Paulus, woher und auf welche Art und Weise er das Evangelium empfangen hat. Ich möchte es euch gern vorlesen, dann beten wir miteinander und beginnen das Studium. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem frühen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinden Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine Übereinkommen väterlicher Überlieferung in viel höherem Maße ein Eiferer. Als aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündige, zog ich ihn nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen der anderen Apostel, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich aber euch schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, vom Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, der einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Lasst uns beten, bevor wir das Studium fortsetzen. Jesus Christus, dein Wort. Wir dürfen es aufschlagen, wir dürfen es lesen, wir haben es gerade gelesen. Und auch wenn der Apostel Paulus hier seine biografischen Angaben gibt und darüber uns mitteilt, wie er dieses herrliche Evangelium empfangen hat, das er verkündigt hat. So haben wir hier Gottes Wort und wir dürfen hineinschauen und auch in diesen biografischen Angaben dein Wirken, deine Gnade, dein Evangelium kennenlernen, sehen, wie gut du bist und auf welche Art und Weise du das Evangelium verbreitest. Was das Wesen des Evangeliums ist. Alles ist ja auch in dem Leben des Apostels Paulus verankert. So, er hatte das erlebt, für das, was er verkündigt hat. Und ich danke dir für diesen Brief, für den Galaterbrief, den wir haben. Ich danke dir dafür, dass er so tief ist und so groß von dir und deinem Evangelium redet. Herr, lehre du durch uns, durch deinen guten Heiligen Geist. Gib Weisheit jetzt, das auszulegen, Herr, mit der Schrift und eben in deiner Kraft, dass es verstanden werden kann. Ich weiß, wenn wir über diese Dinge reden, Jesus Christus, wie viel Anstoß es in manchen Herzen bewirkt. Ich weiß, welche Fragen dadurch aufgeworfen werden und welche nächsten Fragen danach das alles mit sich zieht. Ich kenne das mittlerweile seit Jahren und ich weiß, Herr, dass du es selbst offenbaren musst. Aber ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du schon so vielen das getan hast. Du hast schon so viel das offenbart und über Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch jetzt. Ich danke dir dafür, dass dein Evangelium immer noch leuchtet, dass Menschen hören dürfen, glauben dürfen. Jesus, danke, danke dafür. Danke für dieses Vorrecht, hier zu sein. Danke für dieses Vorrecht, jetzt gemeinsam diese Bibelstunde halten zu dürfen, dein Wort zu studieren. Ich danke dir dafür. Amen. Ich bin so voller Tatendrang und einem Anliegen meinem Herrn zu beten, dass ich gar keine Gelegenheit gegeben habe, euch zu beten, gell? Zu beten. Habt ihr gemerkt oder habt ihr es gar nicht gemerkt? Doch, habt ihr es gemerkt, gell? Wenn es gut läuft, dann dürft ihr am Ende beten. Dann gebe ich euch die Gelegenheit, darauf zu antworten und im Gebet sich an den Herrn Jesus Christus zu wenden. Aber ich hoffe, dass ihr im Herzen mitgebetet habt und auch für diese Bibelstunde von ihm euch hingestellt habt vom Herrn. Wunderbar. Also wir haben die Verse 11 bis 24 angefangen zu studieren und haben in den ersten zwei Versen, das ist Vers 11 bis 12, die Art des Evangeliums angeschaut, das Paulus verkündigt. Also die ganze große Überschrift, das heißt der Block, der große Block, hier geht es um die Quelle des Evangeliums. Wie hat Paulus dieses Evangelium empfangen? Und dann kann man das nochmal unterteilen. Und je länger ich dran arbeite, umso mehr Unterteilungen gibt es an diesem Text. Aber das hilft mir, das zu gliedern und das besser zu verstehen. Also, wenn er jetzt über die Quelle des Evangeliums spricht und darüber redet, wie er es empfangen hat, dann sagt er erst einmal, er hat es nicht von Menschen empfangen. Und deswegen, er spricht über die Art des Evangeliums, das er hat. Er hat es nicht von Menschen bekommen, er hat es nämlich von Jesus selbst, von Gott bekommen. Das sagt viel über das Evangelium, das er verkündigt und somit auch über die Autorität und auch wichtig, weil nur so kann er sich hinstellen und alles andere als Nicht-Evangelium deklarieren und sagen, darin gibt es keine Rettung. Und weil es darin keine Rettung gibt, bleiben alle, die dieses Evangelium nicht nur predigen, sondern auch hören, bleiben unter dem Fluch. So, aber nur weil es so sicher sein kann und so gewiss sein kann, dass das, was er verkündigt, wirklich von Gott ist. Wart ihr schon mal an einen Punkt, wo ihr euch gefragt habt, ob euer Glaube wirklich der Glaube ist? Ja? Habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Ich weiß es, als das in meinem Leben war, ich war 22 und ich habe mich gefragt, ob das, was ich glaube, einfach von Eltern anerzogen worden ist. Glaube ich das nur, weil ich einfach Sonntag für Sonntag teilweise mitgeschleift, mitgenommen wurde? Ist es der Grund, warum ich das glaube? Ich habe diese Dinge an einem Punkt meines Lebens hinterfragt. Auch immer wieder, muss ich euch ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich auch jetzt, wenn ich so sage, angegriffen werde und sage, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und dann gehe ich nach Hause, schlage wieder meine Bibel auf. Ich weiß, ich bin nicht fehlbar. Ich bin fehlbar. So rum. Puh, das wäre es gewesen, gell? Das kann jetzt jemand ausschneiden und dann will er sagen, er ist nicht fehlbar, gell? Ja, so ist es. Aber ich weiß, ich bin fehlbar, Erkenntnis, das Stückwerk ist, das mir alles, es ist mir bekannt. Aber in dem Evangelium, das ich glaube, hat sich nichts geändert. Das verändert sich nicht. Es wird nur tiefer, es wird nur breiter. Es wird nur klarer, aber es bekommt keine andere Art. Es ist nicht so, dass ich ein Stück was wusste, beim nächsten Stück gemerkt habe, oh, das ist ja komplett in eine andere Richtung. So ist es nicht, sondern von dem, was wir haben, was wir glauben, es wird immer besser, klarer, deutlicher, aber es ändert sich nicht. Und ich setze mich dann hin, lese nochmal und denke, ich kann nicht anders, ich kann einfach nicht anders, es steht doch so klar da. Es braucht es, um auch wirklich gewiss, nicht nur für uns selbst diese Gewissheit und die Sicherheit zu haben, sondern aber auch davon zu reden und zu bezeugen. Und auch übrigens gegenüber anderen Verkündigungen abzugrenzen. Muss man wissen, was man hat? Müssen wir wissen, was wir glauben? Paulus war dessen sich so bewusst, warum? Er wusste, woher es hat. Und er hat das eben nicht von Menschen gelernt, er hat das nämlich von Jesus Christus selbst. Und das sagte er nochmal in Vers 12, da gehe ich nochmal ganz kurz mit euch hinein. Das war die letzte Bibelstunde. Er sagt nochmal Vers 12, ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Christi. Und das ist der Unterschied. Der Unterschied zu dir und mir und anderen großartigen Lehrern und Predigern, die ich schätze und von denen ich auch viel lerne, ist, sie haben es wiederum von anderen gelernt. Die haben es von jemand anders gelernt. Und wenn wir zurückgehen würden, würden wir wo landen? Bei den Aposteln. Und sie haben es von wem? Von Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und darum ist diese apostolische Lehre so wichtig, weil die ist an der Quelle. Also wir müssen das bewahren, was Jesus den Aposteln gegeben hat. Und Paulus gehört mit dazu. Und der Grund, warum er hier darüber redet, ist eben, weil sein Apostelamt natürlich in Frage gestellt worden war. Paulus kann ja keiner der 12 Aposteln sein, der Aposteln Jesu, weil er nicht in den 12er-Kreis dazugehörte. Die Diskussion wird bis heute geführt. Und Paulus möchte zeigen, doch, ich gehöre dazu. Und die erste Voraussetzung ist eben, er hat es von Jesus selbst bekommen, so wie die anderen auch. Darum sagt er, sondern durch eine Offenbarung, das ist die Art, die Qualität des Erlernens und die Art, wie er es bekam. Es war eine Offenbarung, das gucken wir uns noch an, in wie sie geschah. Und auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Offenbarung, sondern eine Offenbarung Jesu Christi. Er hat nicht nur Jesus in dieser Offenbarung erkannt und gesehen, sondern Jesus hat ihn durch Offenbarung des Geheimnisses des Evangeliums gelehrt. Das ist, was er sagt. Ich habe es von Jesus durch eine Offenbarung bekommen. Das ist die Qualität des Evangeliums, das Paulus verkündigt. Ich habe euch ein paar Zeilen aus der Apostelgeschichte dazu vorgelesen, die Bekehrungsgeschichte Paulus. Ich möchte heute noch einmal zurückgehen mit euch in die Apostelgeschichte und auf ein, zwei Sachen noch mal da hinweisen. Wenn ihr mit mir noch mal die Apostelgeschichte aufschlägt, und zwar in Kapitel 9, dann möchte ich euch bei der Bekehrung des Apostel Paulus noch auf ein paar Dinge hinweisen. Wir haben gesehen, dass Stephanus wurde gesteinigt, betete für die Feinde, betete für die Verfolger, betete für die, die ihn verurteilt und gesteinigt haben. Und unter anderem zählte natürlich der Apostel Paulus dazu. Er stand da und hat auf die Kleider aufgepasst, während die anderen den Stephanus steinigten. Und Paulus war also bei diesem Ereignis dabei. Stephanus betet für ihn, eine direkte Gebetserhörung. Paulus kommt zum Glauben. Was für eine Gnade. Und dann erzählte, und wir haben uns das angeschaut, in welcher Art und Weise Jesus ihm sich zeigt. Er hat sich ihm wirklich offenbart. Mitten am Tag offenbart sich Jesus ihm und sagt, ich bin's. Paulus ist durcheinander, oder? Er hört noch eine Stimme und dann sagt, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin's, Jesus, den du verfolgst. Parallelbericht werden wir gleich sehen. Ich bin der Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Ich bin's. Wie kann es sein? Und Jesus offenbart sich wirklich ihm. Und er durchläuft diese drei Tage der Blindheit, der Unkenntnis, des Unverständnisses, bis ihm das Licht gegeben wird, er sehen darf und nicht nur buchstäblich sehen, sondern wirklich ein tiefes geistliches Verständnis bekam, auf einen Schlag ein Evangelium zu erkennen. Überlegt mir, wie herrlich das war. Es veranlasste ihn dazu, diese Art der Offenbarung, dass er sofort aufstand und was tat, wer weiß es noch? Predigte. Er stand auf und predigt in einer Art und Weise, wie die wenigsten es tun können. Und das zeigt die Qualität der Offenbarung. Er wusste schon dann auf einmal so viel. Guckt mir mit mir ab Vers 19 noch einmal. Ich lese euch das vor, Kapitel 9, ab Vers 19. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in den Synagogen. Und jetzt schaut mal, was er predigte. Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Macht mal das. Gerade hat er ihn gehasst, verfolgt, hielt das für die größte Gotteslästerung. Für die größte Gotteslästerung. Er dachte, er tut Gott einen Dienst, indem er alle die das behaupten, tötete oder beziehungsweise gefangen nahm. Und auf einmal steht auf und predigt Jesus Christus und sagt, das ist der Sohn Gottes. Offenbarung. Da muss er schon viel gesehen und viel erkannt haben, muss Jesus ihm schon viel geschenkt haben, dass er in dieser Art und Weise sofort aufstehen konnte. Und wo predigte? In den Synagogen. Glaubt mir, es gibt eine leichtere Zuhörerschaft als diese. Ja. Da waren einige da, die wussten sofort, welche Stellen, wie, was, wo. Also es war jetzt keine so leichte Beute, die Unwissende, sondern das waren wirklich, er predigte in den Synagogen. Schaut mal Vers 22, was da steht. Saulus aber erstarkte noch mehr in dem Wort und brachte die Juden, die in Damaskus waren, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also er nahm in einem rasanten Tempo zu und erstarkte im Wort. Was bedeutet das? Er verstand, was das auf einmal bedeutet. ich muss immer wieder daran denken und vielleicht schon immer wieder auch gesagt, aber für mich ist es, wenn ich nur mir das vorstelle, ich habe immer ein breites Grinsen vor Augen. Jetzt erkennt er Jesus als den Sohn Gottes. Und in diesem Licht, wisst ihr, was passiert? Er beginnt auf einmal Jesaja zu lesen. Er beginnt jedes Buch der Bibel, in dem Fall das Alte Testament, zu lesen und auf einmal macht es ein Licht geht nach dem anderen. Er stärkt im Wort. Das heißt, er wird immer sicherer, immer klarer. Natürlich ist das der Gottesknecht. Das ist jetzt überhaupt keine Frage, Jesaja 52, 53. Natürlich der Klassiker. Aber weit mehr als das. Wenn wir merken und sehen wollen, wie sehr Paulus das dann die Bibel verstand, dann müsste man die Briefe lesen und einfach jedes Zitat oder Anspielung, die er macht, querlesen. Und die werden merken, der Römerbrief, voll von über 50 Direktzitate aus dem Alten Testament. Direktzitate. Und ich spreche noch gar nicht Anspielungen und Hinweise, sondern wirklich, er zitiert. Psalmen, Jesaja, natürlich, das sind die Bücher, die bei Paulus nur so davon durchdrungen sind. In herrlicher Art und Weise. Das Verständnis vom Gesetz, wie er Mose jetzt anwendet, wie er Mose auslegt. Herrlich. Das ist übrigens der Galaterbrief. Also Paulus erstarkt in dem Wort, er verstand es immer besser, in dem Sinne nicht, er verstand es, er musste es erlernen, sondern auf einmal merkte, ah ja, stimmt, das. Und dann macht es auf einmal alles Sinn. Und so, und er brachte nicht wenige Juden in Verwirrung. Das ist schön, oder? Ich weiß nicht, ob Verwirrung so schön aufgenommen wird, aber der hat sie echt, man hat sie echt durcheinander gebracht. Weil in der Art und Weise, wie er die Schrift auslegte, wie er das Gesetz anwandte, er hat sie durcheinander gebracht. Das führte, wisst ihr, zu was? Dass sie ihn angefangen haben, natürlich zu hassen. Er musste weg aus Damaskus. Er musste fliehen. Seit meiner Kindheit kenne ich das Bild Paulus im Korb in der Stadtmauer runtergelassen. Das sind halt die lieben Sonntagsschultanten, die das uns beigebracht haben. Ja, das bleibt hängen. Im Korb wird er runtergelassen und muss fliehen in der Nacht, weil sie ihn umbringen wollten. Und seitdem ist das Leben des Apostel Paulus gewesen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wenn er sagt, ich habe es durch Offenbarung, Jesus begegnet mir ihm. Allein in dieser ersten Offenbarung hat er ihm schon so viel gezeigt, dass er in der Lage war, die Schrift auf einmal neu zu lesen und sie neu zu verkündigen. Auf einmal. Aber das war noch nicht genug. Es waren erst 3 Tage vergangen. Es waren nur 3 Tage und dann die Offenbarung. Sondern er musste, wie die anderen Apostel, auch 3 Jahre mit Jesus verbringen. Und von 3 Jahren von Jesus gelehrt werden. Das war die Voraussetzung. Nur nebenbei, als Petrus aufsteht, kurz vor Pfingsten und sagt, Judas hat sich umgebracht, wir müssen einen nachwählen. Dann gibt's doch, macht der Apostelgeschichte, Kapitel 1, macht ein paar Kriterien. Und was war mit das entscheidende Kriterium? Wer sollte nachgewählt werden? 2 waren noch zur Verfügung. Er musste von Anfang an dabei sein, oder? Aber wann von Anfang an? Von der Taufe des Johannes. Das war der Zeitpunkt. Warum? Das war der Zeitpunkt, ab dem begannen die 3 Jahre. Das war die Zeit der Unterweisung der Apostel, die Zurüstung und Vorbereitung für das Dienst des Zeugnisses. Begann ab dem Zeitpunkt des Johannes. Deswegen lesen wir in jedem Evangelium, wann hat Jesus angefangen, die Apostel zu sammeln? Und dann zu berufen. Das war der wichtige Zeitpunkt. Also diese 3 Jahre der Unterweisung direkt und von Jesus. Und Paulus gibt uns ein paar mehr Informationen dazu. Das ist jetzt der Bericht Apostelgeschichte 9. Da schreibt Lukas und beschreibt, was da passiert ist. In Kapitel 22, wenn ihr jetzt mit mir dahin geht, in Apostelgeschichte immer noch, erzählt Paulus und erzählt selbst noch einmal, wir haben einen weiteren biografischen Bericht des Paulus aus seiner Perspektive. Das heißt, wir haben in der Apostelgeschichte 2-mal und im Galaterbrief noch einmal und im Philipperbrief übrigens noch einmal. Dazu, all das möchte ich gerne mit euch durcharbeiten, das euch zeigen, wie Paulus seine Berufung verstand und den Empfang des Evangeliums. Kapitel 22, Abvers 1. Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch. Paulus ist gefangen genommen, kommt nach Jerusalem und jetzt ist er vor seinen vor seinem Volk, vor den Hebräern, vor den Juden. Und sie wollen ihn natürlich töten, die wollen ihn, sie schreien und er nutzt die Gelegenheit und will sich verantworten, das heißt rechtfertigen, er will sich oder andersrum erklären. Und das ist, was wir haben. Paulus gibt hier ein Zeugnis von seiner Berufung, von seiner Bekehrung dem Volk Israel. Vers 2 heißt es, als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Das war eine sehr bekannte theologische Größe zu der damaligen Zeit. Das war ein sehr bekannter und sehr einflussreicher Theologe, Lehrer. Und Paulus sagt, also wenn ich jetzt heute auf die Kanzel gehen würde und fangen würde, mit euch Russisch zu begrüßen, ich glaube, der eine oder andere, der normalerweise schlafen würde, würde aufwachen wahrscheinlich. Oder mir nicht in die Augen gucken, wenn ich auf einmal Russisch, dann, oh, man ist doch bei uns. Ja, so, Paulus beginnt es, er kommt und beginnt hebräische Sprache und natürlich, oh, was, das ist jetzt anders, nicht Aramäisch, nicht Griechisch, sondern er redet Hebräisch. Und dann sind natürlich alle Hebräer jetzt aufmerksam, okay, einer von uns, was ist los? Und dann beginnt er eben dieses Zeugnis in hebräische Sprache abzulegen. Und was sagt er? Ich bin ein jüdischer Mann. Ich bin von euch. Das ist das Erste, wichtig. Ich werde nachher euch zeigen, warum das wichtig ist, warum Paulus immer und immer wieder auf seine Herkunft hinweist. Er sagt, ich bin ein jüdischer Mann. Dann sagt er sogar, ich bin zwar in Tarsus geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Und zwar habe ich hier Theologie gelernt. Und zwar von einem sehr, sehr bekannten Theologen. Gamaliel. Oh, Gamaliel ist ein Begriff. Zwar gab es übrigens noch strengere Theologen als Gamaliel, aber trotzdem aus der Sekte der Pharisäer, also zu einer sehr strengen Richtung, gehörte auch Gamaliel. Da gab es natürlich auch nochmal Unterschiede. Aber das war eine Größe, sagt Paulus, ich habe von Gamaliel gelernt. Dann weiter. Unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes. Also, ich kenne das Gesetz. Das Nächste. Ich wurde da unterwiesen. Er sagt, es ist mir alles gut bekannt. Ich bin da ausgebildet worden. Ich kenne das Gesetz. Ich weiß ganz genau, besser wahrscheinlich als viele von euch, was das Gesetz ist, wem es gegeben ist, was es bedeutet, wie es gelebt wird und alles. Ich weiß es. Ich kenne es. Sagt er. In der Strenge der väterlichen des Gesetzes, also streng erzogen, so ganz streng, nicht mal Klopapier am Samstag abreißen, gell? So ganz, ganz streng. War ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe wirklich für Gott geeifert. Das so biografische Angaben. Er zeigt, wer er war. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod. Interessant. Jetzt sagt er, okay, ich war für Gott geeifert, ich bin im Gesetz aufgewachsen, ich kenne das Gesetz. Und wisst ihr was? Ja, ich habe die Gemeinde, und interessant, wie er sie bezeichnet, ich habe diesen Weg bis zum Tod verfolgt. Warum diesen Weg? Übrigens, Christen wurden viel später Christen benannt, gell, das wissen wir, weil das ein Schimpfname war eigentlich. Christus, die gehören zu Christus in dieser Weise. Wie man heute sagt, so, Wesleyaner und Lutheraner, man schiebt und sagt, die gehören dazu. So, Jesus war keine große Persönlichkeit, die die alle geliebt haben. Man sagt, das sind Christen, weil sie Christus gehören. Aber früher nannte man sie wie? Entweder der Weg oder der andere Weg. Interessant, warum? Versteht ihr? Weil es ein anderer Weg ist. Warum sagt das Paulus? Er sagt, ich kenne den Weg der Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Ich bin ein Jude, ich wurde darin unterwiesen, ich kenne das. Und ich habe all die verfolgt, die einen anderen Weg gegangen sind, und zwar bis in den Tod. Es gibt nämlich keinen anderen Weg außer die Gerechtigkeit allein aus dem Gesetz, und zwar dem Gesetz Mose. Und alles andere war ein anderer Weg. Das Christentum, wenn ich das jetzt mit der Begrifflichkeit nenne, das heißt die Urgemeinde, die ersten Gemeinden. Wisst ihr, was man zu ihnen sagte? Ein anderer Weg. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wenn sie aber nur ein Glaube an Messias plus Gesetz wären, wäre das ein anderer Weg. Warum hat Paulus Jesus so verfolgt und die Gemeinde? Für ihn war sofort und für alle klar, das ist ein komplett anderer Weg. Interessant, dass heute manche glauben, dass es kein Unterschied ist, kein anderer Weg. Und das ist wiederum Galater, oder? Der alte Weg plus halt, wir haben noch Jesus, aber das ist immer noch der alte Weg. Immer noch Beschneidung, immer noch das Gesetz, immer noch diese Dinge. Aber von Anfang an war jedem klar, es ist ein anderer Weg. Man wird auf einem anderen Weg vor Gott gerecht. Und zwar eben nicht durch das Halten des Gesetzes. Ich habe gedacht, ich würde gern diesen Namen wieder neu einführen. Ich würde gerne irgendwo hinschreiben. Gemeinde des anderen Weges. Weil es macht schon deutlich, es ist wirklich ein anderer Weg der Gerechtigkeit. Und dann redet er weiter und schreibt und sagt, verfolgt bis in den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch die Hohepriester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Also er sagt, ihr Ältestenschaft, er ist in Jerusalem, ihr kennt mich doch. Ich bin doch der Paulus, Gamaliel war der Schüler. Ich bin doch zu euch gekommen und habe doch gebeten, mir diese Briefe auszustellen, um sie zu verfolgen. Ihr wisst doch, fragt sie doch. Sie wissen das. Warum sagt das Paulus? Er sagt, ich war so wie ihr. Ich war genauso fanatisch wie ihr. Ich war genauso streng wie ihr. Ich war genauso unterwiesen wie ihr. Ich weiß, wie ihr jetzt denkt und fühlt. Ich war einer von euch. Es ist mir nicht fremd. Warum und wie und wieso. Ich war einer von euch. Und die Ältesten geben Zeugnis, sie wissen, wer ich war. Und dann geht es weiter, ich überspringe kurz die Information bezüglich des Briefes. Und Vers 6, es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu den Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er spricht zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Hier bekommen wir ein mehr Details, dass er nicht nur sagt, ich bin Jesus, wie in 9, sondern er stellt sich wirklich vor, ich bin der Jesus, der aus Nazareth kommt. Ich bin's. Er sagt, das bin ich. Er sagt nicht, was verfolgst du die Gemeinde übrigens, gell? Ich bin da stehen geblieben an dieser Stelle für mich. Er sagt nicht, das ist nicht gut, wenn du meine Gemeinde verfolgst. So weit wäre er auch schon. Das ist meine Gemeinde. Er sagt, was verfolgst du? Mich. Und wisst ihr, an was ich sofort denken musste? Jedes Mal, wenn wir uns dessen bewusst wären, wenn wir mit den Kindern Gottes, wie wir mit Kindern Gottes umgehen, wir dadurch so mit Jesus umgehen. Das heißt, Jesus wird dann immer sagen, Willi, warum lügst du mich an? Willi, warum redest du schlecht über mich? Willi, warum hilfst du mir nicht? Dann würde ich sagen, Jesus, mit dir hat das nichts zu tun, ich liebe dich. Wann habe ich über dich schlecht geredet? Wann habe ich dir nicht geholfen? Wann habe ich dir nichts Gutes getan? Wann war das? Als du dieser Kleinen, die an mich glauben, oder? Wir kennen das. Wenn Paulus die Gemeinde verfolgt, sie bindet Frauen und Männer ins Gefängnis zu bringen, damit sie getötet werden, gefoltert werden, zum Lästern gezwungen werden. Jesus redet mit ihm, stellt sich vor und sagt, weißt du was, das bin ich, das tust du mit mir. Später werden wir sehen, was er dann noch sagt, aber Jesus sagt, das machst du mit mir, du verfolgst mich. Lest mal mit mir Vers 10. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus und jetzt achtet mal mit mir drauf. Und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Nicht, was du für mich tun kannst. Ich werde dir dankbar, wenn du dann mitbekommst was, und jemand zu dir kommt und sagt, was du tun sollst, dann wäre es schon schön, wenn du wenigstens jetzt das wieder gut machst. Ja, bitte diene mir, nein, sondern was? Geh hin nach Damaskus, interessanterweise, du musst 3 Tage noch blind bleiben und dann wirst du mitbekommen, was? Was dir zu tun verordnet ist. Was bedeutet das? Wozu du bestimmt bist? Der Mann hatte keine Ahnung, was seine Bestimmung war, oder? Keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung, wozu Gott ihn bestimmt hat vor Grundlegung der Welt. Vom Anfangen vom Schoß seiner Mutter dachte er, er wäre ein Eiferer für Gott und fürs Gesetz und hatte keine Ahnung gehabt, dass er der größte Missionar Jesu werden wird. Was für eine Gnade, oder? Was für eine Gnade. Immer wieder höre ich, liebe Geschwister, die mir dann sagen, so viel Zeit vergeudet habe ich, so viel Zeit vergeudet. Es ist, als es dem Herrn wohlgefiel, uns seinen Sohn zu offenbaren, für ihn vor Grundlegung der Welt aus dem Mutterschoß heraus, hat er schon gesagt, du wirst mein. Und wir kommen vom Mutterschoß und denken, wir sind unsers. Und alles ist unsers und mein. Und wir gehören ihm. Und in seiner Gnade und Weisheit und Barmherzigkeit führt er uns, selbst in der schlimmsten, extremsten Rebellion, selbst gegenüber Jesu. Was verfolgst du mich? Nicht einfach nur, warum bist du so schlecht? Was verfolgst du mich? Weißt du was? Du bist mein Werkzeug. Was muss in diesem Mann vorgegangen sein? Den Jesus, den er verfolgt, dieser Jesus sagt, du bist mein Werkzeug. Schaut mal mit dem Vers 14. So gut. So gut. Ich lese ab Vers 14. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und seine Stimme aus seinem Mund zu hören. Nicht schlecht, oder? Also kommt der Bruder zu ihm und sagt, ich muss auf dich, ich lege die Hände auf, du wirst sehen. Und dann erzählt Paulus, was er gehört hat, was ihm ausgerichtet werden sollte. Und was wird ihm ausgerichtet? Der Herr, unser Gott, der Herr der Väter, der dich dazu bestimmt hat. Von welchem Gott redet er hier? Wenn er sagt, der Gott unserer Väter, welcher Väter? Abraham, Isaac und Jakob. Dieser Gott, Abraham, Isaac und Jakob, versteht ihr? Das ist nicht ein anderer, das ist jetzt, er ändert sich seine Meinung nicht oder dieser gleiche Gott, der dem Abraham, Isaac und Jakob ein Versprechen gegeben hat, nämlich eine Verheißung und einen Bund, dieser Gott hat Abraham, hat Paulus dich dazu bestimmt. Und zwar was zu tun? Seinen Willen zu erkennen. Okay? Gott bestimmt, ob wir seinen Willen erkennen. Das ist es. Oh, wie kann das sein? Wo ist der freie Wille? All diese Diskussionen führe ich jetzt nicht. Ich mache jetzt keine Exkurse dazu. Das mache ich wirklich jetzt nicht. Ich will nur so viel sagen, dass Jesus ihn beruft und sagt, Paulus, der hat gekämpft, gemacht, getan, was er wollte. Aber Gott hat so bestimmt, du wirst, dass er seinen Willen erkennen. Wirklich erkennen. Davon sprechen wir jetzt in Sonntags, in den Predigten, was wirkliches Erkennen bedeutet. Das ist hier. Wirklich ihn erkennen. Mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergab. Und dann weiter. Seinen Willen, also was ist Gottes Willen? Des Gottes des Vaters, der Abraham, Isaac und Jakobs. Was will Gott? Dann geht weiter. Nämlich was? Seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen. Wer ist das? Jesus. Gott hat gesagt, ich werde dir meinen Willen offenbaren und du wirst den Gerechten, den meinen Sohn, du wirst ihn sehen. Du bist dazu bestimmt, Jesus zu sehen. Nächstes. Und seine Stimme aus seinem Mund zu hören. Warum ist es so wichtig? Warum erzählt er das? Das ist die Quelle des Evangeliums. Gott hat ihn dazu bestimmt, das alles zu sehen. Gott, nicht er. Er hat nicht sich Gedanken darüber gemacht und hat über den Bund Abrahams, Isaak, Jakobs nachgedacht. Gott hat ihn dazu bestimmt, den Willen zu erkennen. Also hat ihm das gegeben. Er hat ihm den Gerechten offenbart, dass er hat erlaubt, dass er den Gerechten sehen darf. Und er hat ihm es geschenkt, dass er seine Stimme hören kann. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Hörte in hebräischer Sprache. was verfolgst du mich? Vers 15 noch, dann heißt es, denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Seht ihr das? Das ist die Berufung zum Apostelamt. Du wirst mein Zeuge sein, so wie Jesus den Aposteln gesagt hat, und ihr werdet meine Zeugen sein. Anfang von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Hier sagt er, du wirst allen Menschen, das heißt von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Du wirst mein Zeuge sein. Von was? Von dem, was du gesehen und von dem, was du gehört hast. Du wirst etwas sehen und du wirst etwas hören. Jetzt könnte man mal sagen, aber ist das nicht schon passiert von dem, was du gesehen und was du gehört hast, oder? Das bedeutet nicht, dass der Prozess des Sehens und des Hörens schon abgeschlossen war. Ja, das schloss seine Berufung bei der Bekehrung mit ein. Ich zeige euch aber, dass es mehr ist als nur das. Geht mit mir in Kapitel nochmal 26. Das ist noch ein weiterer Bericht. Ich möchte euch, solange ihr blättert, euch ermutigen, wenn ihr Dinge lest und denkt, ah, das kenne ich doch schon, das ist schon zum dritten Mal in der Apostelgeschichte, die Bekehrung des Paulus. Ich weiß doch Bescheid. Nein, guckt genau hin und schaut, guckt die Unterschiede. Schaut, was hat er noch gesagt, was er vorher nicht gesagt hat. Vergleicht das und ihr werdet noch mehr Informationen und mehr wichtige Wahrheit darin finden. Paulus berichtet das jetzt nicht dem Volk, sondern er berichtet das Festus und Agrippa. Ich vermute nicht mehr in Hebräisch, sondern mit der Festus das auch hören kann. Ob es das jetzt Aramäisch war oder Latein oder Griechisch, wissen wir nicht. Auf jeden Fall berichtet das, sodass sie beides hören können und erzählt seine Bekehrung noch einmal. Im Prinzip haben wir es jetzt in der Apostelgeschichte zum dritten Mal. Ich fange ab Vers 9 da an, nehme ich euch ab Vers 9 mit hinein. Er schreibt, ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazareas vieles Feindliches tun zu müssen. Interessant. Jetzt offenbart er nämlich seine Motivation. Warum hat er das getan? Ich meinte nämlich bei mir selbst, nicht die Ältesten, nicht die Hohepriester gesagt, du musst es tun. Er sagt, das war mein persönliches Anliegen. Das steckt tief drin, oder? Paulus sagt, das bin ich gewesen. Durch und durch war ich davon besessen, kann man so sagen, fanatisch. Ich wollte was tun. Den Namen Jesu, ja, gegen den Namen Jesu, und jetzt schaut mal, was er sagt, des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen. Versteht ihr, warum Jesus sich ihm so offenbart? Saul, Saul, was verfolgst du mit mir? Wer bist du? Ich bin Jesus, der Nazareer. Ich bin's, gell, du hast mich. Du wirst viel Feindseliges gegen mich tun, ja? Das bin ich, hier bin ich. Saul, hier bin ich. Darum erzählt er das. Viel Feindseliges. Vers 10, was ich auch in Jerusalem getan habe und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen. Und schaut mal, was er noch gemacht hat. Nachdem ich von den Hohepriestern die Vollmacht empfangen hatte und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Also ich war dafür. Wenn es hieß umbringen, sagt er, umbringen. War dafür verantwortlich. Dann geht's weiter, schaut mal. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Er hat sie gefoltert. Ja? Er hat sie gefoltert mit dem Ziel, damit sie sich von Jesus absagen, dass sie lästern, schlecht über ihn reden. So weit ist er gegangen. Hat sie gefoltert, nur um rauszuhören, dass sie sich von Jesus absagen. Das ist Paulus gewesen. Wir müssen das verstehen, das war er. Könnt ihr euch so einen Menschen vorstellen? Wenn ihr heute so einen Menschen begegnen würdet, was würdet ihr über den denken? Ganz, ganz, ganz ehrlich. Würdest du glauben, dass er zum Glauben kommen könnte? Wenn man so einen persönlich kennenlernen würde, der so wütet, der Christen so hasst, der alles dafür einsetzt, umzubringen und man von ihm Angst hätte. Selbst die Apostel haben es nicht geglaubt, dass er zum Glauben gekommen ist. Als er dann kam, haben sie gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Versteht ihr? Nach Menschenweise unmöglich. Er in sich, in seinem Herzen, in seiner Motivation, in seinem Handeln, in seiner Brutalität, gab nichts, was ein Zeichen dafür gegeben hätte, zu sagen, oh, da gibt es Hoffnung. Es könnte doch noch mal gut werden mit ihm. Nichts. Gar nichts. Darum erzählt er das. Er zeigt, wie abgrundtief böse er war. Das erzählt er. Und dass in ihm nur eins da war, alles Feindselige gegen Jesus Christus zu tun. Und dann eben erzählt er und sagte, mitten im Tag passiert was. Ich habe schon zweimal gelesen, das lasse ich jetzt. Und jetzt geht mir mit mir zum Vers. Ja, das Vers 14 lese ich vielleicht doch nochmal vor, weil das ist schön. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen. Da meine ich, da kriegen wir immer mehr Informationen. Dass es jetzt in Hebräisch war, wussten wir, haben wir vorher noch nicht gelesen. Hier lesen wir es. Und jetzt schaut mal, was noch er gesagt hat. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das hat Jesus ihm auch noch gesagt. Weißt du, wenn du schlägst, was dann passiert? Es ist hart, gegen den Stachel auszuschlagen. Das Bild ist offensichtlich, oder? Neulich habe ich das gesehen. Verzeiht mir das jetzt, wenn ich das hier einfüge. Dass ich glaube, ein böser Bruder seine Schwester da reingelegt hat. Er hat gesagt, komm, schlag mal hier drauf. Ganz, ganz fest. So. Und dann steht er da und sie holt aus. Und dann macht er so. Und dann schlägt sie mit der Faust voll auf seine. Er ist halt Junge, stärker, größer. Es hat ihm nicht so weh getan wie ihr. Ich weiß nicht, was welche Folgen da war. Es ist hart auszuschlagen. In dem Fall ist ein Stachel. Du musst dir vorstellen, du schlägst gegen den Stachel. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht hat. Das heißt, du kannst nur verlieren. Andersrum, du wirst dir dadurch nur selber schaden. Das ist das Bild, das Jesus ihm gibt. Sagst, du schlägst gegen Stachel aus. Gegen den Herrn der Herren. Gegen den, der den Teufel besiegt hat. Schlägst du aus. Überleg dir, was du tust. Also wir merken, dass Jesus sich ihm offenbart hat und dass in dieser Offenbarung weit mehr passierte, als nur ich bin Jesus, der von Nazareth. Fertig. Er hat einiges ihm gesagt. 3 Tage hat er darüber nachgedacht. Lohnt sich, um gegen ihn zu schlagen. Er hat gesagt, es ist ein Stachel. Er hat einiges zu bedenken gehabt, die 3 Tage. Vers 15. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Und jetzt schaut mal. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und zum Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast. Ich bin hier. Obwohl du gegen mich ausschlägst, obwohl du alles das tust, ich weiß, was du tust. Aber jetzt bin ich hier. Warum ist er hier? Weil es Gott bestimmt hat, oder? Weil Gott bestimmt hat, Jesus ist da und erscheint ihm, um was zu tun. Zu was du verordnet bist. Das ist eine andere Beschreibung, wozu du erwählt, wozu du bestimmt worden bist. Und zu was? Was du gesehen hast. Wie auch dessen, wohin ich dir erscheinen werde. Und das ist, was ich meine, dass Paulus nicht von Anfang an bei der ersten Begegnung das alles gelernt hat, sondern Jesus sagt, Paulus, ich bin dir erschienen. Warum? Ich muss dir noch einiges beibringen. Ich werde dir einiges zeigen. Du wirst von dem Zeugnis ablegen, von dem Zeugen, was ich dir alles noch zeigen werde. Und wir brauchen ungefähr 3 Jahre dafür. Und er wird sich Zeit nehmen, um Paulus in all diesen Dingen zu unterweisen. Er sollte nämlich ein Apostel der Heiden werden. Ich lese noch das weite, Vers 17. Ich werde dich herausnehmen, das ist absondern, herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Spätestens hier und jetzt an dieser Stelle muss jedem klar sein, warum Paulus so für diesen Glauben sich ereiferte. Weil in seiner Bekehrung, in seinem Begegnung, in der Offenbarung, die er bekam von Jesus, ist das alles mit eingeschlossen. Er suchte ihn nicht, er wollte ihn nicht, er hasste ihn, er verfolgte ihn. All das hat er getan mit aller Konsequenz. Dann erscheint Jesus und beruft ihn, dass er die Vergebung der Sünden predigen soll, und zwar allein aus Glauben, nicht aus Werken. Welches Werk hätte Paulus vorbringen können? Nichts. Liebe Geschwister, ich bin fest davon überzeugt, dass Biografie in unserer Bekehrung eine große Rolle spielt. Und nicht nur in unserer Bekehrung, sondern auch in unserem Glaubensleben. Je klarer die Sündhaftigkeit und die Unfähigkeit des Menschen, umso einfacher die Annahme der Souveränität und der Gnade Gottes. Je fähiger, selbstbewusster und keine Ahnung, der Mensch ist und der sich das alles erarbeiten, machen und tun kann, umso schwieriger ist das anzunehmen. Und darum führt Gott so den Menschen erst in eine Krise hinein, um ihn zu überzeugen, nein, du bist nicht so toll, wie du denkst, du bist nicht so stark, wie du denkst, dass die Werke, die du hast, die reichen dir nicht. Das ist ein Weg, den Gott mit Menschen gehen muss, damit er erst mal begreift, wer er ist und dass er absolut auf die Gnade Gottes angewiesen ist und allein aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt wird und geheiligt. Ich finde das so gut, hier steht, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir verstehen das, gerechtfertigt, von Gott gerecht gesprochen. Aber hier geht's. Paulus betont nur etwas, geheiligt, das heißt rein, vor Gott heilig sind. Wie wird man vor Gott heilig? Indem man glaubt. Was glaubt? An das Erlösungswerk Jesu Christi. So wird man heilig und nicht, indem man Satzungen, Gebote, Gesetze, all das tut. Ich sag's euch nochmal, Paulus, warum redet er darüber? Geht mit mir jetzt in den Galaterbrief. Ab in den Galaterbrief. Und ich lese euch die Verse 13 bis 16 und schaut mal, im Prinzip ist es nichts anderes, als was ich gerade euch in der Apostelgeschichte vorgelesen habe und versucht habe zu zeigen. Habt ihr den Galaterbrief ab Vers 13, Kapitel 1? Dann heißt es, er schreibt, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte. Jetzt haben wir ein bisschen Gespür dafür, warum er schreibt, über die Maßen. Er sagt, ich habe es übertrieben. Nicht, ich habe sie verfolgt. Das ist okay, das haben die anderen auch vielleicht. Er macht euch, ich habe immer eins draufgelegt. Kennt ihr solche? Die legen immer eins drauf. Wo ich schon denke, wow, und da gibt es nochmal drauf. Ja gut, klar, alles klar, Angeber. Ja, ich weiß doch, dass du es drauf hast. Und noch eins drauf. Ja. Ich muss gerade an was denken, aber das werde ich nicht sagen. An mich. Also, über die Maßen verfolgte, also ein Ausdruck, hat es wirklich übertrieben und sagt, und sie zu vernichten suchte. Das sind das, was wir jetzt in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und dann sagt er weiter, und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine Übereinkommen, väterliche Überlieferung, in viel höherem Maße ein Eiferer. Merkt ihr das? Er sagt, egal was, ich hab's übertrieben in diesen, was meine Frömmigkeit, was mein Leben als Jude, als mein Leben unter dem Gesetz, als mein Leben als Pharisäer, ich habe alles auf die Spitze getrieben. Also ich habe das sehr, 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 sehr ernst genommen. Ich war kein Solarifari-Pharisäer. Ich habe es wirklich sehr ernst genommen. Warum macht er das? Warum erzählt er? Warum sagt er das? Er sagt, ich habe in dem, was ich tat, war ich nicht nur der Beste. Ich war auch in meinem Alter, meine Altersgenossen, ich war von ihnen immer der Beste. Warum macht er das? Nochmal, liebe Geschwister, warum beginnt er hier und bei diesen biografischen Angaben und erzählt uns, nämlich was, die Verse 13 bis 14, sagt er, wie war er vor der Bekehrung? Wie war er vor der Bekehrung? Er erzählt und sagt, ich erzähle euch mal, wo, wenn er darüber redet, wie habe ich das Evangelium bekommen, dann sagt er, okay, bevor ich euch sage, wie ich es bekam, sage ich euch, wie war ich früher? Ich war ein Eiferer für das Gesetz. Ich weiß, ich kenne das Gesetz. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet. Ich weiß ganz genau, wie man es lebt. Ich weiß ganz genau, wie man es anwendet. Ich habe das bis ins Extreme selber getan. Also kommt mir so nicht, als ob ich keine Ahnung habe. Ja, Paulus, beschäftige dich doch erstmal mit dem Gesetz. Kennst du überhaupt die Argumente? Weißt du, was Gott fordert überhaupt? Kennst du überhaupt das Tenach, den Tenach und wie auch immer? Weißt du Bescheid? Paulus sagt, ich weiß. Ich komme von daher. Wenn Geschwister zu mir kommen und sagen, ja, hast du dich mit diesem Standpunkt auseinandergesetzt? Hast du dich über die Lehre beschäftigt? Kennst du die Gemeinden, die so und so lehren? Und wisst ihr, darum liebe ich diese Zeilen, weil ich ihnen sagen kann, ich komme von da. Ich weiß das. Ich bin übrigens in einer sehr, sehr strengen Gemeinde aufgewachsen. Ja, ich kenne das. Frauen rechts, Männer links. Wehevermischung. Ich höre auf, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen, was ich da alles kannte. Ich kenne das. Es ist nicht so, dass es mir fremd ist. Manche fragen, warum redest du so viel über die Gnade? Das hat was mit meiner Biografie zu tun. Ich komme aus einem Umfeld, dass man vielleicht die Gnade besang, aber nicht keine Ahnung hatte, was die Gnade ist. Man hat irgendwelche Lieder gesungen, aber nie das gelebt. Und darum von klein auf nie die Gewissheit, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dabei. Immer Angst, immer Angst, immer Angst. Habe ich gezweifelt, dass es einen Jesus gibt? Nee, denn Jesus von Nazareth kannte ich. Habe ich gezweifelt, dass es einen Gott gibt? Nee, Gott der Schöpfer kannte ich auch. Wusste ich, meine Sünden sind mir vergeben? Keine Ahnung. Aber hoffentlich ist Gott mir gnädig. Und? Ist das Gnade? Hoffentlich ist er mir gnädig? Und den anderen, ich sage, ich komme, liebe Geschwister, ich komme daher. Und das ist, was Paulus sagt. Wenn er von den falschen Lehren, die ein anderes Evangelium und einen anderen Christus predigen, und er weiß, wer die sind, er sagt, ich kenne eure Strategie. Er kennt die judaistischen Lehren. Er weiß, warum sie herkommen und auf einmal anfangen, Beschneidung zu predigen. Er weiß, warum sie herkommen und sagen, ihr müsst wieder das Gesetz halten. Er kennt das alles. Er sagt, Leute, was wollt ihr mir erzählen? Ich habe noch weit mehr die Gemeinde verfolgt, als ihr hier in Galatien macht. Ich habe das sogar in Extreme getrieben. Ihr bringt ein paar Lehren rein, ich habe sie ins Gefängnis gesteckt und sie gezwungen zu lästern. Ich weiß, was ihr tut. Ich kenne euer Spiel, ich kenne eure Motivation, ich kenne eure Haltung. Ich war einer von euch. Und darum kann er sich so gut durchschauen. Und darum kann er das schreiben, was er schreibt. Er weiß, was hinter diesen Angriffen steckt, weil er selbst von daher kommt. Also beschreibt er und sagt, ich weiß, wie ich vor der Bekehrung war. Und ich erzähle euch, wie ich, damit sie ganz genau wissen, auch die Gemeinde in Galatien, auch die Zuhörer und die Leser, die Brüder, dass sie das hören und sagen, nein, Paulus weiß schon, von was er redet. Er wird das Gesetz jetzt nicht einfach nur so außer Acht lassen und sagen, wir sind dem Gesetz gestorben. Er kommt doch von daher. Könnt ihr verstehen, was ich versucht habe, euch zu erklären, warum er auf einmal solche Details, solche biografischen Angaben hier bringt, von seiner Zeit vor der Bekehrung spricht. Ich möchte euch etwas vorlesen, was mir heute eine große Freude war beim Lesen, und zwar Philipperbrief. Haha, passt, gell? Philipperbrief, Freudenbrief. Jetzt weiß ich, warum es mir so eine Freude war. Jetzt macht es Sinn auf einmal. Philipper Kapitel 3, darf ich euch das nochmal vorlesen? Schaut mal, wie Paulus hier ein weiterer Hinweis, wie er die Zeit beschreibt vor der Bekehrung und das, was mit ihm passiert ist. Ich finde es so lehrreich und so herrlich, diese Verse. Ich bemühe mich, das gut zu lesen und euch das gut zu erklären. Schaut mal ab Vers 1, Kapitel 3. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Kennen wir, gell? Aus dem Philipperbrief immer dieses freut euch. Jetzt gibt er uns den Grund der Freude. Jetzt erklärt er, warum er sich für den Herrn im Herrn freut, also in Christus. Was ist der Grund, warum wir uns in Christus alle Zeit, und abermals sage ich euch, freut euch im Herrn. Warum sollen wir uns permanent in Jesus freuen? Warum freut sich Paulus so in Christus? Warum? Er erklärt es uns jetzt. Er schreibt, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet das, dass ihr fest werdet. Das ist gut. Ja. Er sagt, ich weiß, ich habe es schon euch erzählt. Und nicht nur einmal. Ich rede permanent darüber. Warum? Nicht, dass ihr das nicht wisst. Ich will, dass ihr in diesen Dingen fest werdet. Also ist es für mich kein Verdruss. Es macht mir nichts aus, noch einmal darüber zu reden. Es macht mir nichts aus, es euch noch einmal zu schreiben. Was? Vers 2. Seht auf die Hunde. Oh. Ja. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Guckt euch die an, die keine Freude haben. Schaut euch die an, welche, er bezeichnet Hunde, das ist echt harter Tobak hier. Ja? Das ist eine Abwertung. Das sind übrigens nicht Chihuahuas und Labradors und was mögt ihr noch so? Ja, alle kuscheligen und schönen. Und es sind Straßenköter. Gut, ich weiß, manche sagen süße Straßenköter. Es sind, hier geht es, die Griechische kennt verschiedene Begriffe für Hunde und das ist hier, das ist, in der Offenbarung heißt am Ende, und die Hunde werden da nicht sein. Das ist eine Beschreibung für Ungläubige, es ist eine Beschreibung für Götzendienste, Lügner und so weiter. Es ist eine Beschreibung für die, die Gott nicht kennen und gegen ihn leben. Das ist, so sagt er. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter. Ah, von welchen bösen Arbeitern ist hier die Rede? Da sind diese falschen Lehrer, die unter anderem in Galatien, aber auch hier in den Gemeinden da waren, die immer das getan haben. Was haben sie getan? Seht auf die Zerschneidung. Was meint ihr damit? Das ist die Beschneidung nach dem Fleisch. Da sind die bösen Arbeiter, die gekommen sind und gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden. Wer Jesus war beschnitten, bist du beschnitten. Wie willst du Jünger Jesu sein, wenn du nicht beschnitten bist? Jesus war doch beschnitten, ist doch dein Rabbi, dein Messias, da musst du ihm folgen. Hat er es getan, musst du es auch tun. Beschneidung. Und er nennt aber nicht mehr Beschneidung, sondern er nennt es Zerschneidung. Im Galaterbrief sagt er, schneidet alles ab, was ihr nur könnt. Zerschneidet euch, ritzt euch. Wenn ihr denkt, das bringt euch, macht's doch. Das ist, was er da sagt. Zerschneidet euch. Er sagt aber Vers 3, und jetzt kommt er im Gegensatz. Das ist nicht die Quelle der Freude. Jetzt kommt er zu der Freude, er sagt. Denn wir, und betont das wir sind die Beschneidung. Wir sind nicht die Zerschneidung. Paulus predigt nicht die Beschneidung nach dem Fleisch. Das wäre Zerschneidung. Er predigt die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ach, darum geht's. Nicht auf Fleisch vertrauen. Was meint ihr damit? Nicht auf Dinge, die wir im Fleisch tun oder am Fleisch tun. Das heißt, nichts auf äußerliche Dinge. Es geht um den Geist und nicht ums Fleisch. Und er sagt, das ist die wahre Beschneidung, durch den Geist Gottes, Jesus dienen, ihn rühmen wir. Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen aufs Fleisch haben könnte. Also er sagt, okay, nehmen wir mal an, das im Fleisch sein wäre was Wichtiges, wäre notwendig. Nehmen wir mal an, die Beschneidung und das Halten des Gesetzes und all die Gebote und Satzungen. Nehmen wir mal an, das wäre alles wichtig und notwendig. Wisst ihr was? Kein Problem, habe ich alles gemacht. Paulus sagt, habe ich alles. Und ihr wisst ihr was? In hohem Maße ein Eiferer in diesen Dingen. Wenn das der Maßstab wäre, kein Problem. Lest mal mit mir, das ist so erstaunlich, wie er das schreibt. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können. Ich noch mehr. Das ist selbstbewusst, gell? Ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag. Abgehakt. Beschneidung habe ich. Was noch? Vom Stamm Benjamin? Ja, also das heißt aus dem Stamm Israel. Oh, Israelit, voll gut, bin ich. Hebräer von Hebräern? Zur Elite dazugehörend? Oh ja, bin ich auch. Dem Gesetz, ein Pharisäer, das heißt einer, der sehr streng und sehr eng mit dem Gesetz hält. Oh ja, habe ich auch. Alles da, tolle Biografie. Dem Eifer nach dem Verfolger der Gemeinde war ich bereit, konsequent zu sein gegen alle falschen Lehren. Bin ich auch, abgehakt. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Auch nicht schlecht. der Gerechtigkeit nach dem Gesetz untadelig, das heißt nicht fehlerlos, heißt aber, untadelig bedeutet übrigens, man macht keine Fehler. Es gibt keinen Anklagepunkt. Es ist nichts Offensichtliches da, wo man sagt, Paulus, aha, hier, aha, da ist es. Jeder weiß, du lügst die ganze Zeit. Jeder weiß, du betrügst die ganze Zeit. Das gab es bei ihm nicht. Er war so ausgerichtet. Er sagt, wenn ihr mich nach dem Gesetz prüft, es wird schwerfallen, euch was zu finden. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber es gibt nichts Offensichtliches da. Nicht schlecht, oder? Und dann sagt er weiter, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Mal bis dahin. Schaut mal, was Paulus sagt. Ich kann das alles vorweisen. Ich kann das alles vorweisen, habe ich alles in meinem Leben. Aber wisst ihr was? Das ist alles was? Dreck. Entweder habe ich das und ich rühme mich diese Dinge und sage, guck mal, nach dem Fleisch habe ich diese Dinge. Aber jetzt, wenn ich das habe, was habe ich nicht? Jesus habe ich da nicht. Und jetzt habe ich die Wahl. Was will ich? Und er sagt, ich habe das alles und das ist jetzt sehr scharf. Nicht nur für Verlust gehalten, also ich habe es verloren, ich habe das abgegeben. Er sagt, ich halte es für Dreck. Griechisch Kot, SCH-Wort, das man nicht ausspricht. So spricht er darüber. Und jetzt frage ich euch, was habe ich euch gerade alles versucht aufzuzählen, womit man sich rühmt? Beschneidung, Eifer für Gott, Halten des Gesetzes, untadelig im Gesetz sein. Und Paulus sagt, es ist alles Dreck. Im Vergleich zu Christus ist es Dreck. Gut, dass er das sagt. Wenn ich sagen würde, das wäre es schon gesteinigt. Das sagt er. Warum? Weil er weiß, entweder ist die Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit aus Christus oder aus dem Gesetz. Aber es geht nicht beides einher. Man kann nicht sagen, ich nehme das Gesetz und das Schöne und dann nehme ich noch Christus dazu. Das haben die Galater oder die Lehrer in der Gemeinde bei den Galatern versucht einzuführen. Und in Philippi auch. Überall haben sie es getan. Und er macht es deutlich, Freunde, so nicht. Ich lese euch nochmal Vers 9. Er sagt, und in ihm gefunden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Jesus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist es und darum geht's. Er sagt nochmal, übrigens meine Freunde, freut euch im Herrn. Das ist der Grund der Freude. Ich habe meine Gerechtigkeit in Jesus Christus, aus Glauben an ihn und nicht durchs Gesetz. Es geht sogar so weit, dass er die ganzen biografischen Angaben nimmt. All sein Eifer, all seine Hingabe, all das, was er vor der Bekehrung getan hat und was nobel und in Übermaßen wahrscheinlich bestaunenswert gewesen wäre, wo man sagt, boah, was ist das für ein Konsequenter? Ehrlich gesagt, ich muss sagen, es gibt einen Satz, den kann ich nicht hören. Wenn bestimmte Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich kenne da einen, der ist nicht gläubig, aber weißt du was, er ist ein besserer Christ als viele andere Gläubige. Und ich sage, was meinst du damit? Ja, er, weißt du, lügt nicht, ist so zuverlässig, das ist ein guter, wäre das ein guter Christ. Wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Die Muslime sind bessere Christen, all sind bessere Christen. Und wenn ich das höre, wisst ihr, was in mir passiert? Dann denke ich, was hast du für ein Verständnis von Christen? Sind Christen, die dann guck mal, lügt nicht, macht nicht, ding, 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 guck mal, ein besserer Christ. Christus. Aber er hat halt keinen Christus, aber ist ein besserer Christ. Christ, gell? Eigentlich schon zusammen. In Christus ist man ein besserer. In Christus. Durch Christus. Wegen Christus. Und nicht, ob er jetzt moralisch, ethisch gutes Leben führt. Paulus hat einen Maßstab, der überragt alles. steckt jeden von uns in die Tasche. Und er sagt, erhalte ich alles für Dreck. Ist nichts wert. Liebe Geschwister, sagt, es ist nichts wert. Weil dadurch kriege ich Christus nicht. Dadurch kriege ich keine Gerechtigkeit vor Gott. Allein in ihm. So beginnt er also, schnell zurück, Galater, und dann sage ich noch, was kommen wird, nächste Bibelstunde. So beginnt er und erzählt erstmal, woher hat er sein Evangelium. Das ist Verse 11 bis 12. Sag nicht von Menschen, von Jesus. Dann geht er weiter und sagt, okay, ich zeige euch, wie war ich vor, bevor ich das Evangelium bekam, bevor es mir geschenkt worden ist, bevor es mir offenbart worden ist. Wisst ihr, wie ich war? Und er erzählt interessanterweise nicht, ich war der schlimmste Sünder und habe da gelogen und gestohlen. Versteht ihr, davon redet er nicht. Er sagt, ich bin der Elendste unter allen. Aber wisst ihr, was das Elendste war? Nicht, dass er ethisch und moralisch nicht on the top war. Er hatte Christus verachtet. Das ist das Schlimmste, was er tun konnte. Das ist, was er sagt, ich bin der Unwürdigste, ich habe Jesus verfolgt. Weil moralisch war er auf dem Top-Level. Das war nicht sein Sündenproblem. Er hat Jesus verachtet, Jesus nicht gewollt. Er hat gegen ihn gearbeitet, er hat ihn verfolgt. Und darum sagte ich, erzähle euch das vorher. Und dann kommt die Bekehrung und ich gucke mit euch diese Bekehrung in der nächsten Bibelstunde, Vers 15 an. Und dann erzählt uns, was bei der Bekehrung ist, wie er seine Bekehrung verstand. So herrliche. Er wird da reden von Berufung, von Erwählung, er wird davon reden, Offenbarung, er wird davon Mutterschoß reden. All das gucke ich mit euch an und ich zeige ein paar Bibelstellen, warum das so herrlich ist. Ich erinnere euch, wird nicht verdrusslich sein, es zu tun. Und dann wird er darüber reden, was danach passiert ist. Das sind dann die Verse 17 bis 19. So wird er erzählen, was ist nach der Bekehrung passiert. Also er sagt uns, ich erzähle euch, was war vor der Bekehrung. Dann sagt er, ich erzähle euch, was bei der Bekehrung passiert ist. Und wisst ihr was? Ich sage euch, welche Konsequenzen das hatte. Was war nach der Bekehrung? Und spätestens dann gucken wir uns die Zeit in Arabien an. Wo und wann war Paulus 3 Jahre mit Jesus unterwegs? Und wo war das? Und was ist da passiert? Wie hat er eine Ausbildung bei Jesus gekriegt, die gleichwertig den Aposteln war? Wo war das? Es gab eine und er hat davon geredet und Zeugnis abgelegt, unter anderem hier. Und dann eben 2. Korinther Kapitel 12 und da werde ich nochmal mit euch hingehen. All das erwartet euch, zumindest will ich es machen, ob ihr das erwartet, weiß ich nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall diese Dinge euch versuchen aufzuzeigen, mit euch da durchzugehen und das eben in der nächsten Bibelstunde. Ich möchte jetzt beten zum Abschluss. Ich will, Jesus Christus, mich in dir freuen und dir allein. Und ich danke dir, Herr, dass mein Leben, ich kann da nichts aufzählen, wo ich da irgendeine ethisch und moralische Liste aufzählen könnte und mich diesen rühmen könnte. Das habe ich nicht. Viele Sünden, viel Unmoral. Und in allem aber, Jesus, weiß ich, du genügst. Ich vergesse, was hinter mir liegt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und das bist du, und du genügst. Ich danke dir für das Evangelium. Ich danke dir für die Gerechtigkeit allein aus Glauben an dich. Was für ein Wunder. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, den du dazu bestimmt hast und berufen hast, den Gerechten zu sehen, sich ihm zu offenbaren und seine Stimme zu hören. Ich danke für diese herrliche Gnade. Ich danke dir, dass ich es in meinem Leben erlebt habe, dass ich Jesus sehen darf und an ihm glauben darf und darin meine Freude habe. Danke dafür, Jesus. Amen. Ihr Lieben, danke für euch, dass ihr gekommen seid. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause. Bis Sonntag und bis Mittwoch wieder.